Auf Leben, der Podcast.
Beteiligungserfahrungen sind für Kinder und Jugendliche in der Stadt oder auch im ländlichen Raum oder in ländlichen Räumen genauso wichtig. Das stärkt, das schafft Selbstbewusstsein. Also ich glaube, das größte Problem, und das ist aber Stadt-Land unabhängig, ist so eine Vereinsamung. Ne? Also was ist jungen Menschen am wichtigsten? Ihre Freunde, diese Peer-to-Peer-Ebene, ne? Dass die einfach Zeit miteinander verbringen können. Ich glaube, das ist der größte Schmerzpunkt für Kinder und Jugendliche gewesen und ist es immer noch. Und das wirkt einfach nach. Also das ist etwas, was wir spüren. Wir haben dann quasi alle Lücken genutzt und im letzten Jahr haben wir dann unter diesen Vorgaben, wie diese Veranstaltungen sein dürfen, eine Jugendkonferenz gemacht. Also es ist halt in der Vorbereitung absolut herausfordernd und Tests und Abstand und Maske und bla. Und wir haben gesagt, wir machen das, aber trotzdem haben sie riesen Location gesucht, damit wir das alles irgendwie machen können. Und die hatten alle so Bock. Man hat so gemerkt, die lassen sich auf all diese Hürden, das machen die alles mit, weil die einfach sich sehen wollen. Und es waren richtig, also daraus sind auch richtig gute Projekte entstanden, weil man gemerkt hat, die sind hungrig.
Das sagt mein heutiger Gesprächsgast Anniko Popella über ihre Erfahrungen aus den letzten Jahren mit Kinder- und Jugendbeteiligung auf dem Land. Und ich sage hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Aufleben, der Podcast. Ich bin Tobias Rohe und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Das Programm Aufleben – Zukunft ist jetzt wurde aufgelegt, um Kinder und Jugendliche bundesweit dabei zu unterstützen, die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Wie das gehen soll? Indem jungen Menschen Erfahrungen außerhalb des Unterrichts ermöglicht werden. Neben Workshops, Camps und Kursen fördert Aufleben deshalb ganz gezielt auch die Kinder- und Jugendbeteiligung, also die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen und politischen Entscheidungen. Das geht hin bis zur Finanzierung eigener Projekte. Mehr Infos dazu, wo und wie viel Geld Jugendliche zwischen 14 und 26 Jahren beantragen können, gibt's in den Shownotes. Warum das im Aufleben-Programm möglich gemacht wird, das liegt auf der Hand. Schließlich findet in aktiver Beteiligung sehr viel von dem statt, worum es beim Aufleben-Programm geht. Und ganz nebenbei wird auch noch das demokratische Miteinander geübt. Doch so unterschiedlich wie Städte, Kommunen und Sozialräume sind, so unterschiedlich sind auch die Voraussetzungen für Kinder- und Jugendbeteiligung in ihnen. Augenfällig wird das zum Beispiel beim Unterschied zwischen Stadt und Land. In ländlichen Regionen fehlen oftmals professionelle Strukturen der Kinder- und Jugendarbeit. Der persönliche Kontakt ist hier oft sehr viel wichtiger. Da fragt sich Kinder- und Jugendbeteiligung auf dem Land, wie macht man das überhaupt richtig? Und ganz besonders, wie macht man das über Monate und Jahre der Kontaktbeschränkung? Um über dieses Thema zu reden, habe ich heute Anniko Popella zu mir in den Podcast eingeladen. Sie ist Programmleiterin von Stark im Land, einem Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Sachsen. Und setzt sich tagtäglich mit genau diesen Fragen auseinander. Hallo Frau Popella, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben.
Na klar, hallo Herr Rohe.
Schön, dass Sie da sind. Ja, ich wollte gleich am Anfang mal von Ihnen ganz pauschal wissen, warum ist Kinder- und Jugendbeteiligung eigentlich wichtig? Was bewirkt sie?
Da könnte ich wahrscheinlich Tage drüber sprechen, aber um mich mal kurz zu fassen, geht es vor allem darum, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, selbstwirksam zu werden. Mhm. Ne? Also indem ich selber Sachen gestalte, mache, mich einbringe, meine Meinung äußere, entwickle ich quasi meine Persönlichkeit. Ziel ist es ja, mündige BürgerInnen zu schaffen, die sich in demokratische Strukturen einbringen, die Verantwortung übernehmen und ja gemeinsam für ein gutes Miteinander sorgen. Das ist das Ziel von Beteiligung. Und natürlich auf der anderen Seite den Erwachsenen irgendwie deutlich zu machen, dass junge Menschen durchaus in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen und gute Ideen haben.
Ja, und Sie haben jetzt gerade schon mal Persönlichkeitsentwicklung angesprochen, seelische Entwicklung vielleicht. Was genau passiert denn da mit jungen Menschen, wenn ihnen die Chance gegeben wird, sich zu beteiligen?
Das stärkt. Das schafft Selbstbewusstsein, sich einzusetzen und für die Menschen, die man liebt oder für eine Gruppe, die schützenswert ist, das muss man lernen. Und dafür braucht es Räume für junge Menschen, dass sie das üben können. Und das ist unsere Aufgabe als Erwachsene, diese Möglichkeitsräume zu schaffen und dann tatsächlich auch die Verantwortung für Entscheidungen zu tragen und die Konsequenzen abzuschätzen. Das ist etwas, was man lernen und üben muss. Und wir als Erwachsene sind in der Pflicht, jungen Menschen genau diese Anlässe zu geben, um stark zu werden.
Stark zu werden, also auch dann letztendlich mit allerlei Problemen im eigenen Leben vielleicht fertig zu werden.
Auf jeden Fall, und auch um Strategien zu entwickeln, wie näher ich mich einem Konflikt oder eben einer Dilemmasituation, wie wege ich ab, welche Aspekte spielen da eine Rolle, dass man eben nicht nur egozentrisch agiert, sondern eben auch schaut, was hat meine Entscheidung für eine Auswirkung auf mein Umfeld? Kann ich diese Konsequenzen tragen? Beziehungsweise, was kann ich vielleicht im besten Fall auch Gutes tun für mein Umfeld, wo ich und dann noch Menschen von profitieren? Und dieses Gefühl, da erfolgreich zu sein und wirksam zu sein, das stärkt und es einfach tut gut.
Also das aber immer eben im Kontext einer Gemeinschaft sozusagen, ja?
Also immer quasi sich nicht als, also natürlich als Individuum betrachten und doch selber rausfinden, was sind denn eigentlich meine Stärken, was sind vielleicht auch meine Schwächen, wo muss ich vielleicht mich ein bisschen selber nochmal herausfordern, sich vielleicht auch in Situationen zu begeben, die nicht immer bequem sind und dann aber eben auch immer das Umfeld im Blick zu haben und dass einem deutlich wird, jede Entscheidung, die ich treffe, hat Auswirkungen auf mich und die Menschen, die mich umgeben. Und will ich denen Gutes tun oder eben auch nicht?
Jetzt reden wir ja im Speziellen über so die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Sie kennen sich ja sehr gut mit all diesen Beteiligungsfragen und Formaten auf dem Land aus. Wie würden Sie sagen, es Kinder- und Jugendbeteiligung wirkt sich in dem Kontext, den wir gerade besprochen haben, ein bisschen anders aus auf dem Land als in der Stadt oder ist das gleich?
Naja, grundsätzlich sind die, also Beteiligungserfahrungen sind für Kinder und Jugendliche in der Stadt oder auch im ländlichen Raum oder in ländlichen Räumen genauso wichtig. Ne? Also das ist essentiell. Das ist erstmal unabhängig von dem Ort, in dem ich aufwachse. Der Unterschied im ländlichen Raum ist, dass es A, nicht so vielfältig ist. Es gibt einfach nicht so viele Angebote für Kinder und Jugendliche und die sind ja generell zahlenmäßig unterlegen und im ländlichen Raum nochmal besonders. Ne? Also die Überalterung ist dort einfach stärker und es ist für junge Menschen dort noch wesentlich schwieriger, sich Gehör zu verschaffen, weil das einfach so wenige sind und es so strukturarm ist. Und ich glaube, dass durch diese dünne Besiedelung und diese Abwanderung und so der Fokus auf die älteren Generationen, junge Leute da viel mehr rangeln müssen, ne? Um sich da irgendwie Gehör zu verschaffen und sichtbar zu werden und wirksam zu werden.
Ja, also die Wirkung auf die Kinder und die Jugendlichen selbst von Beteiligung, sagen Sie, ist eigentlich egal, ob das jetzt auf dem Land oder auf der Stadt passiert.
Genau, das ist das, was stärkt, ne? Das, was so die Persönlichkeit entwickelt, indem man irgendwie ein Selbstbewusstsein bekommt, indem man erkennt, welche Stärken habe ich.
Genau. Ja, also das ist überall gleich wichtig, funktioniert überall gleich, aber Sie sind ja jetzt schon eigentlich auf Herausforderungen eingegangen, die es eben auf dem Land für Beteiligungsprojekte speziell gibt. Sie haben gesagt, es gibt weniger Jugendliche auf dem Land, die sind weiter voneinander entfernt, eventuell müssen dafür auch stärker auf sich aufmerksam machen, um überhaupt gehört und beteiligt zu werden. Gibt es denn noch andere Herausforderungen, auf die Sie so treffen?
Was so ein ganz, ganz signifikanter Punkt ist, diese Wege. Meistens gibt es in diesen Orten, oder es ist oft so, dass es die Schulen da nicht gibt. Das heißt, sie müssen erstmal richtig große, weite Wege überwinden, um überhaupt da in ihre Bildungseinrichtungen zu kommen. Und die Schule ist so vereinnahmt und fordert so viel, dass die quasi eigentlich ganz oft in ihren Orten, wo die leben, gar nicht stattfinden. Und dann gibt es, es gibt so diese tradierten Angebote, Feuerwehr, Fußball, Verein und die sind alle wichtig, aber als junger Mensch in diesen, also diese freien Räume sozusagen, die nicht institutionalisiert sind, die gibt es wenig. So, und ich glaube, das ist ja gerade das, man will dann nicht unter Anleitung irgendwas machen, sondern man will sich mit seinen Freunden treffen. Im besten Fall hat man einen Raum, den man selbstverwaltet irgendwie bespielen kann und kann dem nachgehen, was man eben möchte. Und hinzu kommt noch, dass die Vielfalt der Angebote einfach nicht gegeben ist. Ne? Also das ist ja wichtig, um auch so rauszufinden, wer bin ich denn eigentlich und wo will ich mich vielleicht hin entwickeln? Welche Berufsfelder gibt es? Welche Vorbilder finde ich vielleicht, an denen ich mich orientieren kann? Und das ist in der Stadt natürlich was total anderes. Da gibt es einfach viel mehr Angebote. Und ich habe da eine größere Auswahl. Dann ist vielleicht quasi diese Auswahltreffen die Herausforderung. Aber zumindest sind die Angebote viel größer, wenn ich, keine Ahnung, tanzen will, skaten will, ich ein Instrument lernen. Das sind immer Wege, die überwunden werden müssen. Und das ist immer auch gekoppelt an die Eltern und die Bereitschaft, da diese Zeit zu investieren.
Ja.
Genau.
Ja. Also Sie haben es jetzt eben schon angesprochen, was man vielleicht tun muss, wenn man Kinder- und Jugendbeteiligung auf dem Land so machen will, dass sie auch gelingt. Sie haben jetzt zum Beispiel angesprochen, sowas wie vielleicht einen offenen Treff zu etablieren, der jetzt nicht unbedingt mit einem Verein zusammenhängt, wo die Jugendlichen eben das tun können, was sie wollen. Aus Ihrer Erfahrung heraus, welche Formen der Jugendbeteiligung funktionieren denn gut? Und was gibt es denn noch so, was man überhaupt beachten muss, wenn man möchte, dass das eigene Beteiligungsprojekt auf dem Land gut gelingt?
Also ich glaube, was der Ausgangspunkt ist, ist die Frage der Haltung und der Bereitschaft, das überhaupt zuzulassen. Und auch das Bewusstsein dafür, dass das ein Prozess ist, Jugendbeteiligung. Man macht nicht irgendein Projekt und dann haben wir da, können wir da einen Haken hintersetzen, sondern das ist ein Commitment, was von der Kommune kommen muss. Wir arbeiten quasi direkt immer mit den Verwaltungen, mit den BürgermeisterInnen zusammen. Und das ist ganz wichtig, dass quasi der Kopf der Verwaltung sich dafür einsetzt und dafür steht. Das ist quasi eine ganz grundlegende Voraussetzung, damit wir überhaupt mit unseren Programmen wirken können. Wenn es da Widerstände gibt oder auch tatsächlich auch das Verständnis dafür nicht, dann ist das so schwer, da irgendwie reinzukommen, ne? Eine Haltungsänderung zu bewirken, das braucht Zeit.
Ja, also das ist der Anfang. Der Anfang ist sozusagen, Bürgermeisterin oder Bürgermeister jedenfalls den Kopf der Verwaltung erstmal auf seine Seite zu bringen und dann bei denen auch, ja, wie Sie schon sagen, die Haltung zu etablieren, sie wohlgesonnen zu machen sozusagen.
Genau, und wichtig ist, dass man quasi, ne, diese, man kann das theoretisch besprechen, aber im besten Fall erlebt man quasi junge Menschen, die beteiligt werden und wirksam werden und macht dann über diese Erfahrung sozusagen, entsteht diese Haltungsänderung. Deswegen ist aus unserer Sicht, und so sind wir in unserem Programmverbund auch unterwegs, ist projektorientierte Beteiligung der erste Schritt. Das heißt, Erwachsene und Jugendliche setzen zusammen Projekte um. Das heißt nicht, dass der Bürgermeister dann mit der Schaufel dasteht und irgendwie eine Grube aushebt, sondern dass er diesen Raum dafür schafft, dass junge Menschen das machen können. Das heißt für die Erwachsenenwelt immer so ein bisschen Vertrauensvorschuss. Aber wenn man das zulässt, und das ist einfach die Erfahrung, die ich arbeite jetzt seit 6 Jahren in dem Programm, wenn das passiert, kommen da immer gute Sachen raus. Immer, es ist immer gewinnbringend. Und es kommt immer dann die Erkenntnis, ja, das hätte ich gar nicht gedacht, dass sie das auf die Reihe kriegen. Und die sind da so dran geblieben. Und denke, ja, das ist eigentlich so ein kleiner Schritt, den man machen muss. Und die Dörfer und Kleinstädte, die profitieren immer davon, wenn junge Menschen sich da einbringen, weil das einfach Vielfalt schafft und dann auch zu einem Dialog zwischen den Generationen beiträgt, dass das nicht so verhärtet ist, weil das sind sowieso schon so wenige. Und dann müssen die einfach mit denen arbeiten, die da sind. Und das bedeutet, man muss miteinander sprechen. Deswegen gehen wir zum Beispiel auch so vor, dass wir vor Ort eben schauen, welche Strukturen gibt's, welche Vereine gibt's, welche engagierten Eltern gibt's, gibt's vielleicht eine Schule oder eine Kita, an die man andocken kann, gibt's engagierte RentnerInnen, gibt es, also welche Menschen setzen sich denn in irgendeiner Form für diese Orte ein, im Speziellen für Kinder und Jugendliche, und die bringt man dann erstmal an einen Tisch. Und das ist, glaube ich, genau das Essentielle, wo wir manchmal so denken, ja, man hat so die Vorstellung vom Dorf, ja, die kennen sich ja alle. Das ist Quatsch, das ist nicht so. Diese Form, dass man eben sich regelmäßig trifft und solche Dinge bespricht, das initiieren wir und geben da sozusagen unsere Expertise mit rein, warum das sinnvoll ist, dass man sich regelmäßig austauscht. Ja. Und dann geht man in Projekte.
Sie haben es jetzt gerade angesprochen, es sind persönliche Beziehungen, die sehr, sehr wichtig sind. Also auf dem Land mehr als auf der Stadt, eben weil es vielleicht nicht diese etablierten Strukturen gibt und Institutionen gibt. Die Pflege dieser Kontakte ist sehr wichtig, haben Sie gerade gesagt. Wie macht man das denn?
Naja, also tatsächlich ist das, also diese Beziehungsarbeit ist das A und O, ne? Das heißt, man ist da einfach vor Ort. Also wir fahren ganz viel im ländlichen Raum und sind da in diesen Orten und treffen diese Menschen und sind da im Gespräch. Wir machen Ortsbegehungen, damit man eine Vorstellung von diesen Orten bekommt, ne? Wie sind die oft gebaut? Wie sind die historisch gewachsen? Das sind ja ganz oft so Eingemeindungen, ne? Das sind ganz viele so Ortsteile, die, wo es dann irgendwelche historischen Befindlichkeiten miteinander gibt. Man muss diese Orte irgendwie kennenlernen und fühlen und dann mit allen irgendwie sprechen, und das bedeutet eine Zuverlässigkeit und eine Regelmäßigkeit. Also das ist zwar mein Job, ne, aber ich gehe da ja auch immer als Person rein, ne? Also ich gebe da ja immer auch was von mir irgendwie mit rein, weil das wichtig ist, weil dieses Vertrauen gegeben sein muss, dass da jetzt jemand da ist, der Gutes im Sinn hat. Ne? Also ich meine, ich wohne in Dresden, ich fahre dann irgendwie in, da kommen dann die Städter und wollen uns erklären, was wir hier mit unseren Jugendlichen machen. Ne? Und das muss man halt auch erstmal abbauen. Aber das funktioniert tatsächlich durch diese Regelmäßigkeit und dieses Wissen, dass das dauert. Ne? Das muss man aufbauen, wie in jeder Beziehung, in jeder Liebesbeziehung, in jeder Freundschaft muss man Vertrauen aufbauen. Und so ist das auch in diesem Arbeitskontext. Und wenn man das begriffen hat und da auch bereit ist, diese Zeit zu investieren und in diese Gespräche zu gehen, dann ist das die Grundvoraussetzung, dass man da gut ins Arbeiten kommt.
Und das machen Sie, so eine Beziehungspflege, beginnen Sie, wenn Sie schon ein Beteiligungsprojekt im Sinn haben? Oder ist das umgekehrt? Sie bauen erstmal Beziehungen zwischen den Leuten auf und gucken dann, welches Projekt kann ich denn da machen?
Genau, also wir bauen erstmal Beziehungen auf, weil das ist die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt irgendwie irgendwas machen kann. Und im Programm Jung bewegt Kommune, was ich quasi leite, ist es so, dass wir tatsächlich ja so eine Ist-Standsanalyse machen. Wir gucken uns die Orte ganz genau an, die Bevölkerungszusammensetzung, wie viele Kinder, wie viele Jugendliche gibt es dort, wie viele Vereine gibt es, wie sind die Gemeinderäte politisch zusammengesetzt, wie sind die historisch gewachsen. Also wir drehen diesen kompletten Ort auf links und gucken, drehen jeden Stein um, machen eine Ortsbegehung, gucken uns das auch an, wie sind da Wege und so weiter. Dann gibt es als Auftakt quasi das Gespräch mit dem Bürgermeister oder Bürgermeisterin und mit der Verwaltung, um auch einfach klarzuziehen, wir brauchen hier diese Verbindlichkeit. Es gibt eine Vorstellung im Stadtrat. Es wird dann geguckt, welche Engagierten kann man da quasi mit reinholen. Und dann sind wir erstmal im Gespräch. Und im zweiten Schritt, und das ist das, was sozusagen unsere Mammutaufgabe ist, ist, ihr gebt jetzt hier die Verantwortung ab, weil wir uns nicht hier im stillen Kämmerlein ausdenken, was kann man jetzt für Jugendliche machen, sondern weil wir fragen, wie. Weil der Trugschluss ist ja, bloß weil wir alle mal jung waren, wissen wir doch jetzt nicht, was Jugendliche brauchen. Die brauchen jetzt andere Sachen so. Und das ist so ein bisschen dieses, ne, man muss da irgendwie drüber kommen, so genauso wie wenn Eltern Kinder in der Schule haben, denken, dass die in der Lage sind zu beurteilen, was LehrerInnen können müssen oder eben auch nicht. Das kann man nicht beurteilen. Und ich glaube genau dieses, wir sind sozusagen ein bisschen der Vermittler zwischen den Jugendlichen und den Erwachsenen. Und dann machen wir meistens irgendwie eine große Auftaktveranstaltung, ein Kickoff, wo wir alle Jugendlichen einladen und erstmal fragen, was gefällt euch hier, was gefällt euch auch nicht hier und was wünscht ihr euch? Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das müssen geschützte Räume sein. Wenn der Bürgermeister in so einem Workshop dann dahinter steht, dann trauen die sich das nicht zu sagen, was sie in ihren Orten nicht mögen, sondern das sind geschützte Räume. Wir arbeiten da mit Peer-ModeratorInnen zusammen, das heißt ja quasi jugendliche ModeratorInnen, die in der Lage sind, die so auf Augenhöhe anzusprechen, dass die sich auch mal ganz klar auskotzen und sagen, ey, das ist so ätzend, das gefällt mir überhaupt nicht, dann war das und das. Und davon ausgehend, um sich erstmal Luft zu machen, kann man dann fragen, ja, aber was wäre denn etwas, was ihr hier braucht, was würdet ihr euch wünschen? Und dann kommt man sozusagen ja auch ins Projektmanagement und in diese Selbstwirksamkeit, muss man das natürlich auch mit Realität abgleichen. Also ein Freizeitpark in einem 900-Seelendorf, das wird nicht werden, aber was könnte denn eine Alternative sein? Ne? Und das ist so, damit lernen die auch, wie sozusagen die Welt so funktioniert, aber in einem geschützten Raum und werden dann nicht so ins kalte Wasser geschubst.
Jetzt haben Sie ja beschrieben, was generell die Schwierigkeiten sind im ländlichen Raum und wie Sie damit umgehen, wie man das am besten macht, um Kinder- und Jugendbeteiligung dort funktionieren zu lassen, sagen wir mal. Lassen Sie uns mal auf die Zeit der Corona-Pandemie jetzt gucken. Das hat die ganze Sache ja nicht einfacher werden lassen, eher im Gegenteil. Wo waren und wo sind denn noch die größten Herausforderungen jetzt speziell auf dem Land in dieser Zeit?
Also ich glaube, das größte Problem, und das ist aber Stadt-Land unabhängig, ist so eine Vereinsamung. Ne? Also was ist jungen Menschen am wichtigsten? Ihre Freunde, diese Peer-to-Peer-Ebene, ne? Dass die einfach Zeit miteinander verbringen können. Ich glaube, das ist der größte Schmerzpunkt für Kinder und Jugendliche gewesen und ist es immer noch. Und das wirkt einfach nach. Also das ist etwas, was wir spüren. So im Moment, ne, das wird jetzt wärmer und die haben alle echt richtig Bock. Also wir sind gerade in den schönsten Prozessen. Ich war letzte Woche erst in einem Ort im Erzgebirge in Thum. Da gibt es irgendwie Räume, die haben dann dort so eine Ausräumaktion gemacht. Das waren irgendwie 15 Jugendliche, die haben dort wie die wilden Paneelen rausgerissen, waren übelst motiviert und haben da 3 Stunden übelst gewirkt. Man hat halt gesehen, die haben einfach richtig Bock so. Ne? Ja. Einfach jetzt auch sich diese Räume wieder zu erschließen. Aber tatsächlich die größte Herausforderung war, in Kontakt mit denen zu kommen und irgendwie zu zeigen, ja, es ist gerade wirklich echt richtig beschissen für uns alle, aber wir sind da. Und mehr konnte man tatsächlich auch nicht machen. Wir haben dann ganz viel so mit den mobilen Jugendarbeiterinnen da auch Kontakt im ländlichen Raum gehalten, die gefragt haben, was macht ihr, wie macht ihr das? Die haben sich dann tatsächlich bei Wind und Wetter draußen irgendwie mit Abstand an Bushaltestellen getroffen, weil die Corona-Pandemie ist ja nicht, das ist so quasi das Zünglein auf der Waage gewesen. Die Problemstellung von Jugendlichen, das kam ja noch on top. Die sind ja trotzdem teilweise in familiären Kontexten, die herausfordernd sind, haben quasi ihre Probleme und Herausforderungen, die man auch als Teenager einfach hat. Und dann kam das nochmal dazu. So, ne? Und das haben die Mobilen im ländlichen Raum versucht aufzufangen. Da gibt es wirklich auch richtig krass engagierte Leute, also speziell im Falkenberg-Wichtel, die sind so in der Oberlausitz unterwegs, mega stark, also bewundernswert, wie die das gemacht haben. Die haben dann WhatsApp-Gruppen, haben sich dann digital getroffen. Aber ne, ersetzen kann es den realen Kontakt definitiv nicht. Und ich glaube, es sind alle so ein bisschen ausgehungert und haben
Lust. Und der reale Kontakt, das haben Sie ja vorhin schon mal angedeutet, ist ja in ländlichen Regionen sowieso ja manchmal ein bisschen schwieriger zu halten als in der Stadt.
Ja, absolut.
Und das wurde jetzt, sagen Sie, nochmal verstärkt eben durch die Corona-Pandemie.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich so. Und man hat so gemerkt, so in den ersten Phasen, wir hatten eigentlich in dem damaligen Zeitraum, haben wir eine große Konferenz mit der Mission 2038 geplant gehabt. Die war irgendwie 3-4 Tage, es waren 150 Jugendliche angemeldet, Riesending. Hatten alle Lust drauf und dann mussten wir das absagen und dann haben wir sozusagen sofort anschlussfähig gesagt, dann machen wir das digital.
Ja.
Und da ist der Großteil tatsächlich auch rübergekommen, weil die da Lust hatten. Aber durch diesen digitalen Unterricht, dieses Zuhause-Sein, dieses auch immer mit den Eltern in der Auseinandersetzung, seine Freunde nicht sehen, die sind dann digital müde geworden. Und das ist auch gegen uns Erwachsenen ja genauso. Ne? Also irgendwann ist das Maß dann so voll und man versinkt dann in so eine Lethargie. Und da also versuchen wir jetzt sozusagen, jetzt wo es möglich ist, immer dann sofort irgendwie reinzugehen. Deswegen ist ja das komplette Team jetzt auch quasi permanent unterwegs. Die Kalender sind voll mit irgendwelchen Terminen im ländlichen Raum. Aber auch das Team hat Lust, ne, da auch wieder in Kontakt zu gehen, weil das einfach andere Gespräche sind. Und tatsächlich sind die Prozesse in diesem Jahr so harmonisch und sind so kraftvoll. Also es macht gerade richtig, richtig Spaß.
Da. Alle freuen sich wieder, begegnen zu können, ja?
Ja, total. Und diese Energie, die versuchen wir gerade komplett auszuschöpfen und da irgendwie gute Sachen anzuschieben. Ja,
das hört sich gut an. Dennoch wollte ich Sie fragen, wie Sie denn in der Zeit der Kontaktbeschränkungen damit umgegangen sind in Ihrer Arbeit. Also Sie haben schon gesagt, na, natürlich sind wir in den digitalen Raum ausgewichen. Was haben Sie noch getan oder konnten Sie überhaupt was anderes tun?
Naja, das war erstmal so ein bisschen lähmend, aber wir haben dann gedacht, so, erstens also für uns intern, wir haben uns quasi dann täglich zu digitalen Terminen getroffen, weil ja auch jeder so aus seinem privaten Kontext, ne, mit den Kindern zu Hause und ne, was da alles so irgendwie war, dass man sich wenigstens so auf dieser Ebene austauscht und wir haben das versucht, komplett zu digitalisieren. Darüber hinaus haben wir quasi verschiedene Formate, Videoformate gemacht, um eben so Best-Practice-Sachen zu teilen und haben dann eben Interviews gemacht mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen aus dem ländlichen Raum, wie die dem begegnen, um einfach sozusagen so ein paar kleine Möglichkeiten zu teilen und zu inspirieren und haben dann in der Zeit irgendwie auch angefangen, okay, dann machen wir Podcast. Dann machen wir das jetzt wenigstens, damit wir irgendwie auch so diese Expertise nochmal weitertragen können, wenn wir schon keine Veranstaltung machen können. Und das war dann, ne, das waren dann sozusagen die Kanäle und tatsächlich dann auch intern nochmal ein bisschen mehr in Austausch zu gehen, um die Programme zu optimieren. Aber ja, man hängt dann hinter den eigenen Bedürfnissen trotzdem hinterher, weil es was anderes ist, wenn ich da in die Orte fahre und mit den Jugendlichen live rede. Das ist einfach. Und wir haben dann quasi alle Lücken genutzt und im letzten Jahr haben wir dann unter diesen Vorgaben, wie diese Veranstaltung sein dürfen, eine Jugendkonferenz gemacht. Das ist halt in der Vorbereitung absolut herausfordernd und Tests und Abstand und Maske und bla. Und wir haben gesagt, wir machen das, aber trotzdem haben sie eine riesen Location gesucht, damit wir das alles irgendwie machen können. Und die hatten alle so Bock. Man hat so gemerkt, die lassen sich auf all diese Hürden, das machen die alles mit, weil die einfach sich sehen wollen. Und es waren richtig, also daraus sind auch richtig gute Projekte entstanden, weil man gemerkt hat, die sind hungrig, die wollen gestalten, die wollen was machen, die brauchen diese Erfahrungswelt und da war es, teilweise hat man dann so gesehen, also die Kommunen haben da sehr unterschiedlich reagiert, es gab ganz viele Kommunen, also ein Bürgermeister aus,
Grünhainichen, der hat dann trotzdem mit so einer Naturumweltgruppe, der ist dann halt mit denen raus in den Wald gegangen.
Ja.
Und hat halt mit denen so einen Naturlehrpfad und hat dann halt so eine Sache gemacht. Da stellt sich halt der Bürgermeister noch hin und hat gesagt, ja, das ist mir aber wichtig und deswegen mache ich das und hat sich dann halt draußen mit denen getroffen. Und es gab aber auch Kommunen, die komplett so quasi in sich zusammengefallen sind, weil einfach die komplette Verwaltung lahmgelegt war, weil der Krankenstand so hoch war, wo man auch gedacht hat, hier ist, also da kann man dann tatsächlich auch nichts mehr tun. Die mussten, die Gesunden jetzt gerade erstmal wieder.
Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sind Sie der Meinung, dass der, sagen wir, der analoge Kontakt, der Kontakt von Mensch zu Mensch ohne das Internet dazwischen einfach nicht zu ersetzen.
Genau.
Aber vielleicht sind ja trotzdem in Ihrer Arbeit neue Ansätze entstanden, einfach aus der Not heraus, die irgendwie auch was Positives haben, die Sie vielleicht in Zukunft beibehalten wollen. Gibt es da irgendwas?
Ja, auf jeden Fall. Und tatsächlich, also es waren ja dann alle gezwungen, tatsächlich digitale Kommunikationswege mehr zu nutzen. Also ich kann mich erinnern, so die ersten Konferenzen, alle die Kamera aus und China traut sich. Und wie redet man dann jetzt miteinander? Also eine Gesprächskultur im Digitalen entwickeln, das ist gelungen. Und das ist zum Beispiel auch mit Jugendlichen sehr gut gelungen und auch mit der Erwachsenenwelt. Also teilweise waren die Kommunen ja gar nicht ausgestattet. Dann haben wir denen quasi Sachen geborgt und geschickt, damit die das mal ausprobieren können und haben die halt beraten, so das und das ist eine technische Ausstattung, mit der ihr halt bestimmte Konferenzen machen könnt. Es gibt die und die Tools, die ihr nutzen könnt und haben dann sozusagen, was ist datenschutzkonform, welche Sachen kommen für euch als Verwaltung in Frage. Da haben wir quasi Kommunen beraten und tatsächlich, und das finde ich, das ist so ein ganz schönes Learning, dass bestimmte Termine digital total gut funktionieren. Wenn es um Beziehungsarbeit geht, das kann man im Digitalen machen, wird aber immer schwierig, weil man bestimmte Gesprächsnuancen einfach nicht mitbekommt. Ne? Aber um organisatorische Sachen zu besprechen, sind digitale Termine super. Und ne, das ist ein Unterschied, ob ich 2,5 Stunden nach Weißwasser fahre und 2,5 Stunden zurück oder ob ich einen digitalen Termin mit dem Bürgermeister mache und wir uns eine Stunde intensiv besprechen und dann kann man das auch besser in so einen Arbeitsalltag integrieren. Das ist etwas, was wir definitiv mitnehmen. Und auch das tatsächlich das flexible Arbeiten im Homeoffice. Das ist zumindest was in der Stiftung so quasi gelandet ist. Auch die Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen und auch seitens der Stiftung, dass das einfach so neues Arbeiten ist. Das finde ich, das für mich persönlich ist das eine sehr, sehr coole Entwicklung.
Und im ländlichen Raum, wo ja, wie Sie vorhin gesagt haben, auch die Entfernungen manchmal einfach ein großes Hindernis sind, ja, sicherlich auch ein Pfund sozusagen, wenn man sich die 2,5 Stunden nach Weißwasser hin und zurück einfach mal sparen kann.
Genau, und also vielleicht noch ergänzend, wir haben vor 2 Jahren dann im September eine digitale, also nee, gar eine hybride Jugendkonferenz gemacht an 3 Standorten. Und das ist etwas, was wir jetzt in diesem Jahr wieder planen, weil das super funktioniert hat, weil der ländliche Raum, die Wege, die öffentlichen Verkehrsmittel, das ist eine Katastrophe. Und da einen geeigneten Ort zu finden, das ist einfach unmöglich. Man muss dorthin gehen, wo die sind. Und das haben wir dann so gemacht und haben quasi diese 3 Standorte gehabt und haben es quasi hybrid gebaut, sodass die sich trotzdem gesehen haben das quasi über quasi gescreent und es war mega. Und das Feedback von den Jugendlichen war, und das fand ich total schön, ja, das ist total krass, dass es quasi 200 Kilometer entfernt in Brandenburg, da gibt es genau solche wie wir, die haben genau dieses Interesse und wir konnten quasi darüber Projektgruppen zusammenbringen, die sich im Leben nicht kennengelernt hätten, weil die von Görlitz nach Hoyerswerda diesen Weg einfach nicht bewältigt bekommen hätten, weil die irgendwie 4-mal umsteigen und 3,5 Stunden unterwegs und das am Samstagmorgen. Deswegen machen wir das dieses Jahr wieder so, weil das einfach aus der Not heraus passiert ist, aber was total einen so super guten Effekt hatte.
Ja. Also bei all den negativen Dingen, die es ja tatsächlich gegeben hat während der Pandemie und auch jetzt hinterher, sind doch 1-2 nützliche Dinge entstanden. Herzlichen Dank, Frau Popella, dass Sie bei uns heute im Podcast waren. Sie sind Leiterin des Programms Stark im Land der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Sachsen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
In der nächsten Folge von Aufleben, der Podcast, werden wir uns ein von Aufleben gefördertes Projekt genauer ansehen. Dann wird meine Kollegin Eva Heiligensetzer über das Kunstcamp Hidden Tracks berichten. Dort begegnen sich Kinder und Jugendliche in künstlerischen Projekten in den Bereichen Theater, Musik, Film und bildende Kunst. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder dabei wären. Damit Sie diese und alle anderen Folgen nicht verpassen, abonnieren Sie doch am besten den Aufleben-Podcast. Das können Sie überall tun, wo es gute Podcasts gibt. ob bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie Aufleben, der Podcast, doch gerne weiter. Oder schicken Sie uns Feedback, Fragen oder Themenvorschläge an podcast@auf-leben.org. Mehr Informationen zum Programm Aufleben Zukunft ist jetzt finden Sie auf unserer Webseite unter www.auf-leben.org. Schauen Sie doch gerne mal vorbei. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Aufleben, der Podcast.